SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Gegen Ende unseres 6. Winters in der Vossstraße starb Großpapa Merz. Er starb im Schlaf. Und genauso sanft und verstohlen sickerte am Morgen die Nachricht durchs Haus. Meine Mutter wurde gerufen. Das Haus war voller Frauen, Gouvernanten, die Gesellschafterin, Dienstmädchen, Nanny, Henrietta, Marie. Aber wie sich herausstellte, war meine Mutter die einzige erwachsene Frau, die zur Familie gehörte. Sie ging allein zu dem alten Mann und seiner Frau in das Schlafzimmer im Erdgeschoss, das keiner von uns je betreten hatte. Später wurden wir alle nach unten gebeten, aber vorher kam meine Mutter zu mir ins Kinderzimmer. Henrietta, in einem engen schwarzen Kleid, war bei ihr. Sie sah verängstigt aus. Ich war schon im Mantel und hatte einen Hut aufgesetzt. »Es ist so traurig, Spätzchen«, sagte meine Mutter und gab mir einen Kuss. »Alle sind traurig, aber er hatte ein langes Leben und es hat ihm gefallen.« »Gehört es sich, dass man traurig ist?«, fragte ich. »Für manche Leute.« »Aber wir beide«, sagte Nanny, »machen uns jetzt einen schönen Tag bei Frau Edu, gnädige Frau. Ich habe schon telefoniert.« »Ich weiß gar nicht, wozu das nötig sein soll«, sagte meine Mutter. »Komm mit nach unten, wir besuchen die Großmama Merz, Spätzchen. Sie hat extra nach dir gefragt.« Ich wandte mich zu Nanny um. »Muss ich etwas Bestimmtes zu ihr sagen?« »Vielleicht kümmern Sie sich um Henrietta«, sagte meine Mutter zu Nanny. »Sie sagt, sie habe Kopfschmerzen. Möchtest du hierbleiben?« »Ja, bitte, Caro«, sagte Henrietta. Großmama war in ihrem Wohnzimmer, saß in dem Sessel, in dem sie immer saß, und trug die gleichen Sachen wie immer. Die Hände lagen in ihrem Schoß, aber dicke, langsame, runde Tränen rollten ihr über das Gesicht, anscheinend ohne, dass sie es merkte, denn sie wischte sie nicht weg und tat nichts, um sie aufzuhalten. Und dieses Schauspiel faszinierte mich. Ich setzte mich auf den Fußboden. »Etwas Junges ist am besten«, sagte sie und streichelte mir die Wange, sah aber zu meiner Mutter hinüber. Nach einer Weile sagte sie, »Wo sind denn die Herren?« Meine Mutter machte eine Handbewegung, ich solle läuten. Gottlieb kam herein mit verquollenen Augen, und seine Stimme war nicht wiederzuerkennen. »Die Herren frühstücken mit den Trauergästen, gnädige Frau.« »Ach ja.« Wieder etwas später sagte sie, »Rück deinen Stuhl ein bisschen näher, Caroline.« Meine Mutter gehorchte. »Du zappelst«, sagte meine Mutter zu mir. »Ja, hast du kein Spielzeug mitgenommen?« »Im Angesicht des Todes? Aber das sagte ich nicht laut.« »Jetzt sitzen wir drei hier und keiner von uns hat stricken gelernt. Ich habe es oft bedauert. Du auch?« »Stricken ist furchtbar langweilig«, sagte Großmama. »Du kannst es noch lernen, Spätzchen. Es ist noch nicht zu spät.« »Doch, zu spät«, sagte ich. »Wie wäre es mit einer Partie, Damon?« Meine Mutter hatte diese kürzere Passions vor einigen Jahren im Haus eingeführt. »Nicht vor dem Mittagessen, liebe Caroline«, sagte Großmama. Später konnte ich mich verdrücken. Das Herrenzimmer war voller Leute. Die meisten waren Männer und viele weinten. Sie saßen um Friedrich herum, der in einem Sessel zusammengesunken war und bitterlich in ein Taschentuch weinte. Emil und Vetter Markwald saßen in der Nähe und auch Markwald zuckte vor lauter Schluchzen. Gottlieb stand an der Tür und meldete neue Besucher. »Herr Kommerzienrat Veilchenfeld«, »Herr Dr. Herzberg«, »Herr Prokurist Stern«, »Herr Schifffahrtsdirektor Warburg«, »Herr Rechtsanwalt Wolf«, »Herr und Frau Schwabach«, »Herr Bankdirektor Reichenheim«, »Herr Sanitätsrat Goldschmidt«. Die neu Angekommenen steuerten alle direkt auf den Sohn des Hauses zu, schüttelten ihm die Hand und sagten etwas. Ich schob mich näher heran und verstand. Mein Beileid, herzlichstes Beileid. Ein Diener und der junge Elsässer meines Vaters, Plon, reichten auf Tabletts Kaffee, Portwein, Schnittchen und Gebäck herum. Auch die Vorzimmer füllten sich langsam. Ich ging hinaus und bezog Stellung in der Eingangshalle. »Frau von der Waldemar?« »Nein, nicht. Sie wollen mich heute bestimmt nicht sehen. Ich bin nur gekommen, um mich in dieses Buch einzutragen.« Aber Gottlieb schob sie entschlossen vor sich her. Ich folgte der Dame und sah, wie meine Mutter aus dem inneren Salon trat und mit ihr sprach. Gegen Mittag erschien ein sehr alter Herr. Er trug einen pelzgefütterten Mantel mit Seidenaufschlägen. Er wurde direkt in Großmamas Zimmer geführt. »Herr Handelskammerpräsident Simon, mein ergebenstes Beileid.« Großmama sagte, »einer musste den Anfang machen.« Ich blieb an diesem Tag mir selbst überlassen und irgendwann fand ich mich in der Küche wieder. Auch die Köchin hatte geweint, aber sie sagte, eigentlich sei es ein Freudentag. Ich hatte meine Zweifel. Zweifel, die mich schon den ganzen Tag plagten. »Du weißt doch, wo dein Opa jetzt ist«, sagte sie. »Ja«, sagte ich und tat so, als würde ich mich nur für den Mehlkasten interessieren. Dass die Antwort auf die Frage nach meiner Auffassung lauten musste, »im Fegefeuer«, sagte ich nicht. Als ich wieder im Herrenzimmer war, nahm mich einer der Erwachsenen bei den Schultern und sagte, »Was tust du, kleines Mädchen, denn hier in einem blauen Kleid?« Kühner geworden, sagte ich, »im Angesicht des Todes?« Diesmal laut. »Na, so was, du ungezogenes Kind!« Ich floh auf meinen Posten am Eingang. Aber als ich Edu und Sarah die Stufen heraufkommen sah, versteckte ich mich hinter einem Vorhang. Sarah trug einen kurzen schwarzen Schleier. Sie ging sehr gerade. Edu folgte ihr tief gebeugt. Gottlieb tat mit ausgestreckter Hand einen Schritt vorwärts und Edu ergriff sie mit beiden Händen. »Innigstes Beileid«, sagte Gottlieb. Die beiden Männer brachen in Tränen aus. Sarah ging weiter. Am Nachmittag begegnete ich meiner Mutter auf einem Flur. »Wie findest du das alles, Spätzchen?« Ich überlegte. »Es gefällt mir. Ich finde es schön. Auch das Weinen. Alle sind heute so freundlich.« Meine Mutter sah mich an und sagte, »Du hast gar nicht so Unrecht.« »Ist das immer so?« »Überhaupt nicht. Und manchmal kommen gar keine Leute. So wie wenn wir zu Hause geblieben wären und es nur aus der Post erfahren hätten, ist es dann trauriger?« »Anders.« Meistens merkte ich, wenn meine Mutter genug von mir hatte, aber diesmal war ich zu ergriffen von allem. »Sarah hat nicht geweint. War sie böse auf jemanden?« »Schon möglich«, sagte meine Mutter. »Mami«, sie wartete, »Henrietta sagt, ein Tod kommt selten allein.« »So ein Quatsch. Liest sie neuerdings Statistiken?« »Papa hat es ihr erzählt.« Ich hatte gehofft, nach dem Tee könnte ich Plon mein Herz ausschütten, aber Plon war dieser Tag zu Kopf gestiegen. Ich sagte zu ihm, »Er ist ohne Sakramente gestorben.« »Er brauchte sie nicht. Die machen hier alles anders.«
»Ich weiß. Ketzer.«
»Ach, so weit würde ich nicht gehen. Auch der Katechismus sagt einem nicht alles. Dafür hat er diesen Empfang, verstehst du?«
Es war um die Zeit, wenn wir normalerweise wieder ins Badische fuhren, aber diesmal verschob sich die Abreise um mehrere Wochen.
»Es wird sich einiges ändern«, sagte Sarah zu Caroline.
»Das habe ich mir gedacht, obwohl man es sich in diesem Haus gar nicht vorstellen kann.
Ein Haus wird es bald nicht mehr geben. So ein Irrsinn«, sie gestattete sich eine dramatische Geste. »Kennst du das Testament?«
»Es ließ sich kaum vermeiden«, sagte Caroline. Das Testament von Großpapa Merz stammte aus der Zeit von Edus Bankrott. Abgesehen von einer langen Reihe späterer Zusätze waren seine Verfügungen klar und einfach. Zuwendungen und Renten für die Dienstboten, Zuwendungen und Renten für Emil und Markwald, symbolische Zuwendungen für Edus und Sarahs Kinder, eine große Summe für Friedrich und eine kaum geringere für Jules und eine Leibrente für beide. Ein Nachtrag bestimmte 100.000 Mark und einige Smaragde für Caroline. Der Hauptteil des Vermögens ging auf Lebenszeit an die Frau des alten Herrn und danach an ihre Enkelin Henrietta. Julius' Tochter bekam auch den Schmuck. Sarah, Sarahs Töchter, Caroline und deren Tochter durften sich jede einen Ring aussuchen. »Ihnen steht noch ein ziemlicher Schock bevor. Ich habe es seit Jahren kommen sehen«, sagte Sarah. »Weißt du, wie Sie Ihre Geschäfte geführt haben? Ich spreche nicht von diesem Haus. Wir wissen alle, was das gekostet hat, wo die Dienstboten ja geradezu stolz waren auf die fürstlichen Rechnungen, die ständig eingingen. Weißt du, wie viel Sie jedes Jahr für Butter ausgegeben haben? Es kann nicht mehr gewesen sein, als wir für Francescas Kuh bezahlen, aber ich bin gern bereit, in Tränen auszubrechen. Hast du gesehen, wie viele Todesanzeigen von Wohltätigkeitsvereinen stammten? Edu und ich dachten, es sei ein Trick, aber nein, es war Gottlieb. Er hatte einen speziellen Fonds, den er nach eigenem Ermessen verteilte. Aber das meine ich gar nicht. Das sind Kinkerlitzchen, obwohl völlig absurd. Hast du eine Vorstellung davon, wie viel Geld jedes Jahr mit diesen Zuwendungen weggegangen ist? Das war kein Taschengeld. Friedrich steht prächtig da und Jules hat ein Einkommen wie ein reicher Mann. Ein relativ reicher Mann. Über Geldangelegenheiten spricht er kaum, sagte Caroline. Sarah klärte sie auf. Er hat das genommen. Jedes Jahr? Zum letzten Mal erhöht wurde es, als das Kind auf die Welt kam. Aber unsere Nanny zahle ich, und immer hat man den Eindruck, als wären wir ziemlich knapp bei Kasse. Angeblich ist das Leben da unten, so wie wir es führen, spottbillig, aber das stimmt nicht. Und dann natürlich Edu. Ich wusste, dass sie ihn seit Jahren irgendwie unterstützen. Ich bin mir auch im Klaren darüber gewesen, dass Edu heimlich weitergespielt hat, und zwar mit hohen Einsätzen. Rechne mal aus, was da zusammenkommt. Hier 1.000 und in der nächsten Woche 2.000 und hin und wieder noch 5 beim Vater geschnorrt. Sarah, ich dachte immer, Sie seien so ungeheuer reich. Es ist so gekommen, wie es immer kommt, wenn Leute ihre Einnahmequellen nicht unter Kontrolle halten. Der alte Herr hat die letzten 40 Jahre bei Merz und Merz nichts anderes getan, als sich höhere Dividenden zu genehmigen. Die Fabrik ist noch intakt, obwohl sie unter dem Werteverlust schwer gelitten hat. Die Partner ließen ihn gewähren und sagten sich, er wird nicht ewig leben. Das Dumme war nur, dass er es fast so weit gebracht hat. Jetzt bekommen sie seine Anteile zu einem Spottpreis. Die Banken haben genauso kalkuliert und die Konten sind gewaltig überzogen. Und was noch da ist, sieht auf dem Papier nach viel mehr aus, als es ist. Mein Schwiegervater hat ein paar ungeheuer dumme Investitionen gemacht und sie nachher vergessen. Außerdem hat er gelegentlich ein bisschen spekuliert. Friedrich hat ihn beraten, und zwar schlecht. Friedrich bringt es nicht übers Herz, etwas, das er einmal gekauft hat, wieder abzustoßen, egal ob es steigt oder fällt. Er ist nicht der Typ dafür, aber er versucht es immer wieder. Was ihm an Mumm fehlt, das hatte der alte Herr zu viel, und dabei hat keiner von beiden die geringste Ahnung. Und sie waren immer so langsam. Wenn ich ihnen mal einen Tipp gab, sind sie damit umgegangen, als wäre er für die Ewigkeit. Sarah, waren denn alle Merz Spieler? Alle, außer Markwald. Aber auch er hat sein Geld verloren.
Ja.
Woran liegt denn das bloß?
Mangel an passender Beschäftigung, sagte Sarah.
Und was heißt das jetzt, dass es so nicht weitergehen kann? »Ist denn nichts mehr da?«
»Die Aktien und einiges von dem anderen werden wir verkaufen müssen, um aus dem Minus herauszukommen und die Zuwendungen zu bezahlen. Und damit die alte Dame noch 15 Jahre so leben kann wie bisher und alles andere so weitergeht. Und dann müssen auch noch die Leibrenten finanziert werden. Auch das lässt sich nicht machen. Ach ja, und auch Jeanne darf auf ihre alten Tage nicht in Not geraten.« Natürlich werde auch ich ihr etwas vermachen, aber bis dahin, wenn alles seinen normalen Gang geht, außerdem ist es nicht das Gleiche. Wenn es je dazu kommt, dann kann es nur ein Andenken von einer Freundin sein, keine Versorgung. Ich glaube, sie hat einige Ersparnisse, er auch, wenn er sie noch hat, aber damit ist es nicht getan, sie hat etwas Besseres verdient. Also muss ich dafür sorgen, dass Friedrich sein Erbteil bekommt. Genauso wie die Dienstboten und die beiden alten Knaben. Aber das ist kein Problem.
Jules wird sein Teil nicht annehmen.
Naja, und wenn er die Hälfte nähme? Das würde schon helfen.
Er wird gar nichts nehmen.
Unsinn, er durfte etwas erwarten. Und er könnte es sich gar nicht leisten, das abzulehnen.
Und was ich noch vergessen hatte, natürlich auch die Zuwendung für mich.
Ach, Caroline, ein Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem sähe es nicht gut aus. Der alte Herr hat dich verehrt.
Eines ließe sich tun. Wir müssen das Haus verkaufen.
Die Stadt will es schon seit 10 Jahren haben. Heutzutage kann es sich niemand mehr leisten, in einem solchen Haus zu wohnen.
Die arme alte Dame.
Sie braucht es gar nicht zu erfahren. Niemand wird etwas erfahren, außer dir, Friedrich und den Anwälten. Ich kaufe es.
Caroline machte einen Schritt auf sie zu. Doch dann hielt sie inne und sagte nur, »Es wird also doch so weitergehen wie bisher.«
Sarah sagte, »Ich hätte nie gedacht, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier war. Ich hatte mich gerade mit Edu verlobt.«
Caroline schoss ein Gedanke durch den Kopf. »Als ich mich damals im Winter für Jules entschieden habe, hast du da schon an all das gedacht?«
Sarah sagte, »Ich wollte dich hier nicht sehen.«
»Wie du es gehasst haben musst. Die ganze Zeit.«
»Das Haus, ja.« »Und du?«
»Ein Wartezimmer mehr«, sagte Caroline und fügte dann hinzu, »Henrietta wird also keine reiche Erbin sein?«
»Wohl kaum«, sagte Sarah.
In dieser Woche fuhr Nanny in die Ferien. »Wohin fährst du, Nanny?« fragte ich.
»Nach Hause«, sagte sie.
Sie hatte gefragt, ob sie mich mitnehmen dürfe. Meiner Mutter schien die Idee zu gefallen, dann zögerte sie, schließlich sagte sie nein. »Eines Tages nehme ich sie selber mit.« Nanny ärgerte sich. Ich durfte sie jedoch zum Bahnhof begleiten. Als ich wieder zu Hause war, ging ich Marie aus dem Weg. Ich war aufgeregt und stürzte mich in ein Spiel, das ich Pferderennen nannte. Ich galoppierte im Vorzimmer herum. Da gab es zuerst die lange Gerade, die Ecken mussten knapp genommen werden und es war gut, wenn man dabei die Augen zumachte. Ich polterte in irgendetwas hinein und bevor ich wusste, was los war, flog mir gelbes Porzellan um die Ohren. Ich hatte eine von Papas Katzen kaputt gemacht. Ich heulte. Diener und Hausmädchen kamen herein. Meine Mutter wurde gerufen. Ich saß noch immer zwischen den Scherben, als ich sie an der Tür hörte. »Soll ich jetzt jedes Mal kommen, wenn das Kind etwas zerbrochen hat?« Sie kam herein und erbleichte. Sie stand ganz still da. »Mein Gott, Sarahs Katzen! Das Einzige, was ihr wirklich gefällt!« Sie bückte sich, nahm 2 Bruchstücke und versuchte, sie zusammenzusetzen. Dann griff sie nach etwas anderem. Es war eine Zeitung. Sehr alt und dünn und schmutzig. »Was ist denn das?«
»Es ist herausgefallen«, sagte das Hausmädchen.
»Woraus? Aus der armen Katze, als sie kaputt ging.« Wieder stand meine Mutter still. Dann drehte sie die Zeitung hin und her. »Die war in der Katze?«
»Jawohl.«
Sie rief Gottlieb herbei. »Können wir die andere mal hochheben? Ich möchte etwas nachsehen.«
Gottlieb rief Plon. Zu zweit hoben sie die Katze, die ganz geblieben war, von ihrem Podest und drehten sie um.
»Wissen Sie, ob sie beide gleich waren? Rundherum geschlossen, keine Löcher?«
»Sie waren genau gleich, gnädige Frau. Wir haben sie einmal im Jahr heruntergenommen zum Saubermachen.«
Meine Mutter machte ein wütendes Gesicht. Sie hielt immer noch die Zeitung in der Hand.
»Was ist das?« fragte ich.
»Der Staffordshire Clarion vom 16. August 1879.
»Ich habe es doch nicht absichtlich getan, Mami«, sagte ich. Aber meine Mutter war hinausgegangen, ohne mich nochmal anzusehen. Wenig später fuhren wir wieder nach Baden. Mein Onkel Gustavus, Clara und ihr Bruder kamen über Ostern zu uns.
Meine Crockett-Party, sagte meine Mutter dazu. Der Ostersonntag war ein schöner, wenngleich windiger Tag, und die Erwachsenen tranken ihren Tee draußen unter der Linde. Ich war bei ihnen. Fanny kam uns besuchen. Mein Vater und Gustavus spielten Domino. Fanny fuhr mit dem Maul an ihren Jacken entlang. »Sie will deine Brieftasche«, sagte mein Vater. »Sie zählt gern das Geld, das man bei sich hat. Es ist eines von ihren Kunststücken. Gib sie ihr nur.« Gustavus zog seine Brieftasche hervor und hielt sie Fanny hin. Sie war groß und dick und das Leder hatte einen sanften Glanz. »Wie ich sehe, hast du deine immer noch«, sagte mein Vater. »Ich meine auch, sie halten ewig.« Fanny stülpte die Lippen vor und zog die Geldscheine einen nach dem anderen heraus, ohne sie nass zu machen. Ich jauchzte. »Wie sie ihren Auftritt genießt«, sagte meine Mutter. »Clara, glaubst du, einem Esel bekommt so etwas?« »Wir hatten eine Gans, die konnte das auch«, sagte Gustavus. Fanny öffnete mit ihren Lippen ein anderes Fach in der Brieftasche. »Hey«, sagte mein Onkel. Da presste Fanny die Lippen zusammen und riss ihm die Brieftasche aus der Hand. »Du darfst anderen Leuten ihre Brieftaschen nicht wegnehmen«, sagte mein Vater. Aber Fanny schüttelte ihre Mähne und machte ein paar Sätze zur Seite. »Ganz versessen auf Zuschauer. Geh und nimm sie ihr ab, Spätzchen.« Ich erhob mich und baute mich mit entschlossener Miene vor ihr auf. »Fanny, bitte«, sagte ich. Sie sah mich aus ihren großen, hellen Augen an, nahm eine Ecke der Brieftasche zwischen die Zähne und schüttelte sie, so wie sie manchmal mich schüttelte. Geldscheine, Fotografien, Zettel flatterten über den Rasen. »Dieses dumme Tier«, rief mein Onkel. »Lauf hinterher«, rief meine Mutter. Ich lief los. Ich war schneller als der Wind und hatte das meiste eingesammelt, bevor die anderen dazukamen. Tante Clara hob etwas auf, das vor ihren Füßen lag. Sie hielt es mit ausgestrecktem Arm vor sich und betrachtete es. »Das muss deine sein, Konrad«, sagte sie, »deine Schrift.« Graf Bernin und mein Vater waren als einzige sitzen geblieben. Graf Bernin sah sich den Zettel an. »Nein«, sagte er, »das ist Papas Schrift.« »Gib das her!« Wir alle starrten Gustavus an. »Darf ich es nicht sehen?« fragte Graf Bernin gelassen. »Gib es her«, wiederholte mein Onkel, »und ich sehe ihn noch heute. Nie wieder habe ich jemanden so stillstehen sehen.« Mein Vater erhob sich. »Bitte bleib, Jules«, sagte Graf Bernin. Dann sprach er. »Das hier ist ein Brief, den mein Vater an deinen Vater geschrieben hat, Gustavus. Wir alle haben davon gehört. Dein Vater soll ihn verbrannt haben. Ungeöffnet, ungelesen. So hast du es ihm selbst und meiner Schwester damals gesagt. Würdest du uns das bitte erklären, Gustavus?« Clara machte einen Schritt vorwärts. Bernin wandte sich an meine Mutter. »Caroline, wärst du so gut, uns das vorzulesen? Ich würde gern wissen, was du davon hältst und was alle hier davon halten.« Meine Mutter sah Clara an. Clara senkte den Kopf. Meine Mutter warf einen Blick auf das Blatt, holte Luft und las dann langsam in ihrem sehr englischen Tonfall die deutschen Worte. »Lieber Felden, bitte schenken Sie dem, was ich hier schreibe, Ihre ganze Aufmerksamkeit. Ihr Junge darf nicht zurückgeschickt werden. Pater Hauser sagt mir, es könnte sein, dass er sonst den Verstand verliert. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Hauser, ehe er in das Seminar eintrat, jahrelang als Arzt praktiziert. Er hat mich überzeugt. Es geht um eine politische Sache. Und Montclair und Konsorten haben Sie getäuscht. Die Sache ist sehr ernst. Ich kann im Augenblick nicht herüberkommen, werde hier aufgehalten. Aber heute Abend hoffe ich, in London zu sein und werde mich dann um alles kümmern. Bis dahin sorgen Sie bitte dafür, dass Julius seinen Bruder im Auge behält. In großer Eile, Ihr Bernin.« Clara war die Erste, die etwas sagte. »Das hat unser Vater geschrieben, Konrad.« Ihre Lippen bebten. »Ich habe nie davon gehört«, sagte Julius. Er zitterte. Du warst nicht da, Jules, sagte Clara. Von dem Brief haben wir erst erfahren, als du schon abgereist warst, in der Nacht, als Gabriel umkam. Es hieß, mein Vater habe deinen gewarnt, aber dein Vater habe sich geweigert, den Brief zu lesen und habe ihn ungeöffnet ins Feuer geworfen. Aber später hat mir der alte Baron gesagt, er habe an diesem Tag keinen Brief gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, dass mein Vater und Gustavus über diesen Brief etwas wussten, das sie nicht sagen wollten. Ich war mir nie sicher, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Im Grunde meines Herzens glaubte ich, Gustavus habe meinen Vater in Schutz nehmen wollen, und ich wusste, dass ihm diese Lüge verziehen werden würde. Aber jetzt bin vielleicht ich diejenige, die Verzeihung nötig hat. Julius sagte, Caroline? Sie sagte, hat Jules Vater diesen Brief gelesen oder nicht? Ja, Gustavus, sagte Clara, sag uns, was passiert ist. Jetzt können wir es anhören. Gustavus hatte sich wieder gesetzt. Er wirkte nicht mehr wie erstarrt. Ach, ich erinnere mich kaum, sagte er. An diesem Tag ist so viel passiert. Ja, ich nehme an, Papa hat ihn gelesen und ist wütend geworden. Und dann hat er den Umschlag ins Feuer geworfen. Ja, so war es. Jetzt fällt es mir wieder ein. Graf Bernin ließ ihn nicht aus den Augen. Er wollte seinen eigenen Vater in Schutz nehmen, sagte Clara. Caroline fragte, wie kam denn der Brief überhaupt zu Jules Vater? Wer hat ihn gebracht? Wer war der Bote? Gustavus war der Bote, sagte Clara. Julius sagte, ins Feuer, das war im Juli. Im Juli wurde auf Landen nie Feuer gemacht. Es folgte eine lange Stille. Dann sagte Clara, sag uns jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit, sagte Graf Bernin. Ich glaube, mein Vater hat sie immer gewusst. Du hast den Brief überhaupt nicht abgegeben, sagte Clara. Niemand sah sie an. Julius hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen. Dann sagte Caroline, »Aber warum, warum denn um Himmels Willen?« Clara fasste sich. Es kostete sie Mühe zu sprechen. Mein Vater fürchtete, seine Karriere könnte Schaden nehmen. Er hatte uns gesagt, wenn Jean nicht zurückgeschickt würde, könnte er Gustavus und mir die Erlaubnis zur Heirat nicht geben. Nach einer Pause sagte sie, »Er hat es für mich getan.« Caroline schrie, »Sagt was! Jemand soll reden! Gustavus! Jules!« Graf Bernin erhob sich. Seine Miene war furchterregend. »Du warst es«, sagte er, »du!« Seine Stimme überschlug sich. »Du hast das über uns gebracht. Jetzt wird vieles klar.« Wie dich mein Vater in seinem Haus behandelt hat, warum er dir nie ein Amt verschafft hat, warum hat er mir das bloß nie gesagt? Du hast unser Werk zerstört, seines und meines. Du hast uns zugrunde gerichtet und jetzt fällt es auf dich zurück. Ich war geblieben, suchte den richtigen Zeitpunkt, um unbemerkt zu verschwinden. Nun ergriff ich die Chance und floh. Durch den Obstgarten lief ich zum Haus hinüber. Als ich fast dort war, sah ich eine Gestalt vorbeihuschen. Es war Gustavus. »Geh zu ihm, Jules. Schlag ihn. Tu ihm weh, wenn dir danach ist. Aber sag ihm, was du auf dem Herzen hast. Jetzt sofort.« Julius räumte die Dominosteine in die Schachtel zurück. »Es gibt nichts zu sagen.« Es geschah eine halbe Stunde später. Meine Mutter wollte eben die Bibliothek betreten. Als sie den Schuss hörte, lag ihre Hand gerade auf der Türklinke. Sie trat ein, sah, was geschehen war, und rief um Hilfe. Aber jede Hilfe kam zu spät. Als der Doktor eintraf, konnte er nur noch Clara ein Beruhigungsmittel verabreichen. Sie war ohnmächtig geworden, als sie es erfahren hatte. Später am Abend suchte Graf Bernin Caroline in ihrem Wohnzimmer auf. »Ich bin gekommen, weil ich Sie etwas fragen wollte.« Caroline bot ihm einen Sessel an. »Als Sie ihn gefunden haben, war er da schon tot?« »Ja, wie der Doktor gesagt hat, er war sofort tot.« Caroline, meine Schwester darf das nie erfahren.
Wird der Doktor es ihr nicht sagen?
Ich habe mit dem Mann gesprochen. Er ist Katholik.
Sie haben mit ihm schon gesprochen?
Ich werde meine Schwester schützen, wo ich kann.
Wollen Sie mir nicht erklären?
Ja, Ihnen muss ich es wohl erklären.
Ich habe nie behauptet, etwas zu sein, was ich nicht bin, nur dort, wo die Höflichkeit es verlangte.
Das ist mir wohl bewusst, sagte er kühl. Für uns ist es furchtbar, dass er so starb, ohne die Sakramente.
Arme Clara! Ach, Konrad!
Sie betrachtete den alten Mann, denn alt war er, und sah dann sich und ihn. Zwei Menschen allein im hellen Zimmer eines Hauses, in dem etwas Unaussprechliches geschehen war.
»Es gibt eine Chance«, sagte Graf Bernin. »Die Chance, die jeder von uns hat. Unabhängig davon, ob ein Priester zugegen ist oder nicht. Es ist die Reue. Wenn wir vor unserem Tod einen Augenblick lang Reue empfinden, wenn wir einen Moment lang die wahre Natur unserer Taten erfassen und sie bereuen, nicht aus Angst, sondern aus Liebe zu Gott, wenn wir diesen einen Augenblick durchleben, kann Gott uns seine Gnade zuteil werden lassen. Sie kennen vielleicht die Inschrift auf dem Grabstein des Engländers, der vom Pferd fiel und tot war. »Between the stirrup and the ground, mercy I asked and mercy I found.«
»Ja«, sagte Caroline, »zwischen Steigbügel und Erdboden, ich verstehe, eine wundersame Vorstellung.«
»Aber Zeit muss da sein«, sagte Graf Bernin. »Bedenken Sie, er starb von seiner eigenen Hand. Seine Chance konnte erst kommen, nachdem er abgedrückt hatte.«
Caroline sagte, »er war tot, als ich hereinkam. Es tut mir leid.«
»Ohne diesen einen Augenblick kann er nicht, verstehen Sie mich, kann er nicht gerettet werden.«
»Sie wissen genau Bescheid.«
»Clara ebenfalls. Und wenn man Ihren Standpunkt einnimmt, was ich nicht tue, dann kann man auch annehmen, wir könnten uns geirrt haben. Und dann macht es nichts aus. Dann würde es Clara nicht beunruhigen. Sie kennen sie. Wenn man ihr aber sagt, ihr Mann sei sofort tot gewesen, dann weiß sie, dass er diese Zeit nicht hatte. Dann weiß sie, dass er verdammt ist.«
»Konrad!«
»Wir brauchen nicht zimperlich zu sein, Caroline. De mortuis, es gibt kein dümmeres Sprichwort. Jeden Tag werden tausende Seelen verdammt. Jeden Tag, das ist so. Es ist Vermessenheit, von Erlösung auch nur zu sprechen. Glauben müssen wir einzig und allein an diese Chance.«
Caroline sagte, »er war doch noch fast ein kleiner Junge, als er es getan hat. In einem Anfall von Panik, ein junger Mann erschrickt darüber, dass er nicht bekommt, was er sich wünscht. Wie viele von uns, und er hat sein Leben lang daran getragen. Bedenken Sie, was es bedeutet, diesen Brief mit sich herumzuschleppen.«
»Das ist Ihre Sicht der Dinge«, sagte Graf Bernin.
»Hat sie ihn noch einmal gesehen, bevor, nach dem, was im Garten geschah?«
»Ja.«
»Hat sie mit ihm gesprochen?«
»Ja.«
»Und es hat nichts geändert?«
»Doch, alles«, sagte Graf Bernin.
»Hat sie ihm Vorwürfe gemacht?«
»Gewissermaßen. Sie hat etwas sehr Dummes getan, aber darauf kommt es jetzt nicht mehr an.«
»Was?«
»Lassen wir es auf sich beruhen.«
»Ich möchte, dass Sie es mir sagen, Konrad.«
Widerstrebend sagte Graf Bernin, »sie hat ihm mit öffentlicher Bloßstellung gedroht.«
»Clara?«
»Eine Idee, die ihr gekommen war. Sie dachte, wenn der Brief ihres Vaters veröffentlicht würde, könnte dies das Interesse an, nun ja, an dem Fall dieses Mannes von Neuem beleben. Sie sah darin die Chance, nach der sie die ganze Zeit gesucht hatten. Das hat sie Gustavus gesagt.« Sie hat ihm gesagt, für ihn sei die Freilassung des Feldwebels vielleicht die Chance zur Sühne. Dann kam sie zu mir und hat es mir erzählt.
»Und Sie?«
»Ich habe ihr zu verstehen gegeben, ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Absicht zu vereiteln.
Schon das erste Ergebnis hat mir recht gegeben. Arme Clara.
Werden Sie mir helfen, ihr zu helfen? Fragte Graf Bernin.
Kann denn eine Frau von Claras Geistesart Halt an solchen theologischen Spitzfindigkeiten finden?
Hoffnung ist mehr als das. Mit der Hoffnung werden wir ihr die letzte Chance nehmen, auf Erden ihren Frieden zu finden.
Konrad, hat sie ihn wirklich geliebt?
Ich weiß es nicht, sagte Graf Bernin schroff. Das geht mich nichts an. Als seine Frau hatte sie Pflichten ihm gegenüber. Und sie war verantwortlich dafür, dass die Ehe zustande kam.
Wenn wir ihr diese Geschichte jetzt erzählen, wird sie denn nach allem, was Sie da sagen, später die Wahrheit nicht selbst herausfinden?
Sie wird später allen Beistand haben, dessen sie bedarf. Das braucht uns hier und jetzt nicht zu kümmern. Und da Sie nicht gläubig sind, braucht es Sie überhaupt nicht zu kümmern.
Ich soll also für Ihre Schwester die Szene von Gustavus Reue auf dem Sterbebett erfinden.
Nichts dergleichen wird von Ihnen verlangt. Sie sollen nur erklären, dass Sie es für möglich halten, dass Gustavus noch gelebt hat, als Sie die Tür öffneten und ihm zu Hilfe kamen. Ich möchte, dass Sie ihr das sagen, wenn sie danach fragt. Wie ich Clara kenne, wird sie das morgen, gleich nachdem sie aufgewacht ist, tun. Und sie wird Ihnen glauben, denn sie weiß, dass Sie die Bedeutung dieser Frage gar nicht ermessen können. Werden Sie das für uns tun?
Ich glaube, ich kann nicht.
Er wartete.
Es ist schon zu viel gelogen worden.
Er wartete noch immer.
Das muss jetzt aufhören. Ich spüre es. Es erstickt mich. Ich habe das Gefühl, noch eine einzige Lüge und wir alle werden untergehen.
Das ist Aberglaube, sagte Graf Bernin.
Vielleicht, aber wissen wir, woher der Aberglaube kommt? Die Griechen waren abergläubisch. Ich weiß nur, dass wir den Lauf der Dinge unterbrechen müssen.
In einem anderen Ton fügte sie hinzu,
ich weiß, Sie haben recht, was Clara angeht. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen, nur verlangen Sie nicht von mir, dass ich die nächste Lüge in die Welt setze.
»Nur so können Sie ihr helfen«, sagte er. »Vielleicht wird dies, die nächste Lüge in die Welt setzen, wie Sie das nennen, von Ihnen als Wiedergutmachung für eine Lüge verlangt, die Sie selbst mal in die Welt gesetzt haben.«
Sie sah ihn aufmerksam und freundlich an. »Ach, das wissen Sie also. Ich habe mich das schon gefragt. Es sollte keine sein. Aber Sie haben natürlich recht, ich habe zugelassen, dass es eine Lüge wurde.« Damals waren noch andere Menschen betroffen, und es schien mir das Beste zu sein. Heute ist es nicht mehr wichtig. Ich habe dafür bezahlt.
»Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, Caroline«, sagte Graf Bernin. »Verstehe ich recht, Sie wollen mir sagen, Sie hätten schon einmal anderen zuliebe gelogen?«
»Sie argumentieren sehr gut.«
»Werden Sie den richtigen Schluss daraus ziehen?«
»Nein, Konrad, nein.« »So funktioniert das nicht. Das lässt sich nicht einfach manipulieren. Selbst unsere bösen Taten müssen, scheint es spontan sein. Ein Unrecht ist mit einem anderen nicht gut zu machen.«
»Gilt das auch für eine Notlüge, die einen Mitmenschen vor unermesslichen Seelenqualen bewahrt? Glauben Sie das? Ihr Gewissen muss seltsam beschaffen sein.«
»Ich weiß, dass ich es nicht tun darf.« Es ist, als würde ich es geschrieben vor mir sehen.
»Sie wissen genau Bescheid«, sagte Graf Bernin.
»Was soll ich denn machen?«, sagte sie traurig.
»Leise, als würde er nur zu sich selbst sprechen«, sagte Graf Bernin. »Nichts erkennt, wer allein ist. Wer überzeugt ist, er sei allein. Der Verstand schafft sich seine eigenen Illusionen. Der Geist, der nie über sich hinaus gefragt hat, ist allein. Es gibt eine erkennbare Wirklichkeit, ein Bindeglied für jene, die der Wahrheit fernstehen, die nicht sehen wollen, das Mitleid.
Caroline sagte, falls Gustavus die Zeit gehabt hätte, die er nicht hatte, was gibt uns die Gewissheit, dass er sie genutzt hätte?
Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos, Hellwach fragte sie, »Haben Sie sie selbst je verspürt?«
»Ich glaube daran«, sagte Graf Bernin.
»Ach!«
Dann sagte sie, »Es hat keinen Zweck, Konrad, es tut mir leid.«
»Es muss schon spät sein.«
Aber Graf Bernin blieb.
Nach einer Weile sagte sie, »Wenn diese Barmherzigkeit so grenzenlos ist, warum hat er dann nicht die Zeit bekommen, die er brauchte? Warum wurde die Kugel nicht in eine andere Richtung gelenkt? Und überhaupt, warum hat ihn nichts an dem gehindert, was er getan hat?«
»So fragen Heiden und Schulkinder. Es gibt einen freien Willen und es gibt ein Gesetz.«
»Ach ja, ein Gesetz.« »Wenn ich tue, was Sie von mir verlangen, werden dann Sie zulassen, dass Clara und ich für den Feldwebel alles tun, was in unserer Macht steht?«
»Für den Mann, der den Bruder Ihres Gatten umgebracht hat?«
»Er hat ihn nicht umgebracht.«
»Ist Ihnen klar, was dann wieder auf uns zukommt? Auf Jules, auf mich, auf uns alle, auf die Mädchen?«
»Auf uns alle.«
»Mit Ihrem Auftauchen haben Sie hier schon viel Unruhe gestiftet. Und jetzt verlangen Sie sehr viel.«
»Nein, Konrad, keine Sorge. Ich verlange es nicht. Ich verlange gar nichts. Keine Tauschgeschäfte. Ich wollte den Feldwebel frei bekommen, aber nicht so. Nicht um diesen Preis.«
Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht.
»Außerdem wissen wir beide, wenn Clara es sich in den Kopf gesetzt hat, schafft sie das ohnehin.«
Graf Bernin sagte, »Da Sie sich so sehr sträuben, wären Sie denn einverstanden, wenn ich es für Sie tue? Ich würde Clara morgen sagen, dass ich Sie gleich nachher gefragt habe. Sie wird das verstehen. Und was Sie mir geantwortet haben. Sie wird Sie nicht noch einmal danach fragen. Wäre Ihnen das recht?«
Erschöpft sagte sie, »Ich kann mich Ihnen nicht begreiflich machen. Es wäre dasselbe. Es wäre sogar schlimmer.« »Ach, ich will nicht grob sein und nicht hartherzig, das schon gar nicht.«
»Ich habe mich immer für Sie interessiert«, sagte Graf Bernin. »Es gab eine Zeit, da habe ich mir gewünscht, Ihr Kind wäre ein Junge. Ich hätte ihn als einen Sohn betrachten können. Ich hätte ihn zu meinem Erben machen können. Jules hätte sich schon dazu überreden lassen. Aber nachdem, wie es nun gekommen ist, brauche ich keinen Erben.«
Etwas später sagte er, »Könnte es nicht sein, dass Sie sich einfach irren? Ein Irrtum in einer Tatsachenfrage, so etwas kommt vor.«
»Sie vergessen den Arzt.« »Der wird morgen zugänglicher sein.«
Sie seufzte.
Er betrachtete das Bild an der Wand ihres Zimmers.
»Das gefällt Ihnen, nicht wahr? Dahin muss es wohl führen, wenn man sich darauf einlässt.«
»Zur Kunst?« fragte sie.
»Nicht zur Kunst überhaupt, zu dieser.«
Er las das Namensschild. »Claude Monet, ich verstehe, es ist...«
Er hielt inne.
»Es ist überzeugend.«
»Sind Sie solchen Versuchungen nie erlegen?«
»Als Junge habe ich Shakespeare geliebt.«
»Konrad, Sie haben so lange gelebt, mehr als doppelt so lange wie ich. Was für ein sonderbarer Ertrag!«
Graf Bernin sagte, »Niemand hat mich je verstanden. Mein Vater hat einen Fehler gemacht und ich bin ihm darin gefolgt. Er war überzeugt, man müsse vor allem die Ketzerei bekämpfen, aber die wirkliche Bedrohung dieses Jahrhunderts liegt in der Gottlosigkeit.«
Er erhob sich.
»Sie würden sich doch eine Menschenfreundin nennen, oder nicht?« »Ich bitte Sie, das, was ich Ihnen gesagt habe, aus diesem Blickwinkel noch einmal zu erwägen.«
»Ach, wie ich mich nenne, verstehen Sie denn nicht, wie immer die Antwort ausfällt? Sie richtet sich gegen Sie.«
»Ich werde Sie jetzt verlassen«, sagte Graf Bernin. »Denken Sie daran, dass meine Schwester Ihnen gleich morgen früh eine Frage stellen wird.«
Caroline blieb eine Weile allein. Es war noch mild, aber sehr dunkel. Dann ging sie nach oben und klopfte bei Julius.
»Ich weiß, es ist spät und wir sind alle todmüde, aber ich muss mit dir sprechen, jetzt sofort.
Allein komme ich damit nicht zurecht. Ausnahmsweise sollst du für mich etwas sein, was du ja auch wirklich sein könntest. Ein älterer Bruder. Julius war in seinem Ankleidezimmer. Alle Lichter brannten und er war noch angekleidet. Er hatte die Spirituslampe angezündet, die er zum Verdampfen eines Mittels gegen sein Asthma benutzte. Ein Rechnungsbuch lag aufgeschlagen auf dem Tisch, aber er schrieb nicht. Als Caroline eintrat, stand er mit dem Rücken zum Fenster, dessen Vorhänge zugezogen waren.
»Sind Sie weg?« fragte er.
»Wer?« sagte Caroline.
»Reisen Sie denn nicht ab. Sie müssen, Sie können hier nicht bleiben, nicht in diesem Haus. Sie müssen zurück und alles mitnehmen, nach Sigmundshofen.«
»Heute Abend?
Sie müssen fahren. Sorge dafür, dass Sie fahren, Caro. Du hast mit Ihnen gesprochen. Sie haben dir doch bestimmt gesagt, wann Sie fahren.«
Sie beherrschte sich. »Jules, das geht doch nicht.«
»Du bist nicht auf meiner Seite«, sagte er. Sie versuchte es nochmal.
»Ich brauche dich.«
Er griff nach der Karaffe und schenkte ihr einen kleinen Cognac ein. »Ich kann heute Abend nicht rauchen«, sagte er, »wegen dem.« Er legte die Hand auf die Brust.
»Jules, Konrad will von mir, dass ich Clara sage, er sei nicht sofort tot gewesen.«
»Nein«, rief er, »nein, nein.«
Sie sah, dass er grau im Gesicht war. Es ging etwas von ihm aus, das sie schwer deuten konnte. Bei Pferden war es ihr schon begegnet, eine bestimmte Art von Angst.
»Ich bin den ganzen Abend allein gewesen«, sagte er.
»Es gab so viel zu tun.«
»Ich hätte dich rufen lassen, aber ich dachte, du kümmerst dich darum, dass sie abreisen. Lass uns ein bisschen Picket spielen.« Er holte die Karten. Sie hoben ab.
»Du fängst an.«
Sie nahm ihre Karten, legte ab, nahm 5 neue und hielt inne.
»Das kann doch nicht sein«, sagte sie und sah, dass auch Jules sein Blatt hatte sinken lassen.
Sie hielten beide lauter Pickkarten in den Händen.
Jules schauderte. »Ein schlechter Scherz«, sagte Caroline. Sie nahm die anderen Karten und drehte sie um. »Nein, gar nicht. Es sind Grabouche-Karten. Plon muss sie irrtümlich aus der Vossstraße mitgebracht haben. Soll ich nachsehen, ob ich andere Karten finde?«
»Nein, nicht«, sagte Jules.
Sie blieb an seinem Schreibtisch sitzen. Er stand vor ihr. »Findest du nicht, dass wir miteinander sprechen müssen? Nicht unbedingt über die Zwickmühle, in der ich stecke, aber über das, was geschehen ist.«
Er hielt sich die Ohren zu. »Sprich nicht davon, sprich nie wieder davon.«
Sie sah ihn aufmerksam an.
»Ich hätte Lust, auf der Stelle zu verreisen«, sagte er unvermittelt.
Sie wollte ihn beruhigen. Sie ging auf ihn ein. »Ja, das ist vielleicht eine gute Idee.«
»Eine weite Reise.«
»Dann könnten wir das Haus schließen.«
Misstrauisch sagte er, »dazu besteht kein Grund.«
»Du weißt, dass wir es früher oder später schließen müssen.«
»Wer sagt das?«
»Wir hätten längst darüber sprechen sollen, aber ich wollte nicht, solange wir noch unter ihrem Dach weilten.«
»Du hast mit Sarah gesprochen«, sagte Julius.
»Selbstverständlich.«
»Die Anwälte halten das alles für Unfug.«
»Jules,
man darf nicht zulassen, dass sich Sarah in alles einmischt.«
»Willst du damit etwa sagen, dass du auf diesem Geld bestehst?«
»Ich verstehe davon nichts. Ich verstehe nichts von Geld. Es ist mir vermacht worden. Es hat mit dir oder mit mir nichts zu tun. Die Anwälte werden sich darum kümmern.«
»Jules!«
»Du bist nicht auf meiner Seite«, sagte Julius.
Sie erhob sich rasch und ging zur Tür.
»Bleib«, sagte er.
»Es hat keinen Zweck«, erwiderte Caroline und ging hinaus. Während sie nach unten ging, glaubte sie zu spüren, wie das Haus schlief und zugleich nicht schlief, sah, wie Clara unter der Wirkung des Beruhigungsmittels still dalag und wie die männlichen Hausangestellten und die Frauen aus dem Dorf in der Bibliothek Totenwache hielten, sah das Kinderzimmer, die Dienstmädchen von Träumen geplagt, sah einsame Leute, die schlaflos vor sich hinstarrten.
Auf der letzten Stufe fiel ihr ein, was sie tun musste. Graf Bernin saß unten im Salon und schrieb.
»Ich habe mich entschieden.«
Er neigte den Kopf zur Seite. »Ich werde weggehen. Jetzt, sofort. Meine Anwesenheit ist hier nicht mehr vonnöten.«
»Ja, und wann kommen Sie zurück?« fragte der Graf.
»Ich komme nicht zurück«, sagte Caroline. In ihrem Zimmer setzte sie sich, um den Brief zu schreiben. Doch dann wurde ihr klar, dass es so nicht richtig war. Sie ging selbst zu Jules. Die Lichter brannten noch und er stand noch immer am Fenster. Sie hatte nicht bemerkt, dass seither keine 10 Minuten vergangen waren.
»Ich verlasse dich, Jules. Diesmal wirklich. Ich kann jetzt nichts sagen. Ich werde das Kind in ein paar Tagen holen lassen. Alles andere können wir brieflich regeln. Dieses Haus gehört dir. Ich habe es dir geschenkt.«
Julius sagte, »Ich habe immer gewusst, dass du mich verlassen würdest. Es war zu schön, um wahr zu sein.«
»Nein, Jules, das war es nicht. Viele Jahre lang war es das nicht. Aber ich weiß, jetzt bist du mir nicht mehr gut. Ich war dir ein schwacher Schutz.«
Er sagte, »Aber du gehst doch nicht jetzt.«
»Doch.«
»Was für ein Irrsinn.
Du selbst hast mich darauf gebracht, dass es möglich ist, dein Haus um diese Zeit zu verlassen.«
An der Tür sagte sie, »Eines wollte ich dich noch fragen. Wusstest du eigentlich, dass die Katzen, die du den Merz geschenkt hast, Fälschungen waren?«
»Aber ja, mit denen bin ich hereingefallen. Damals war ich noch jung, aber nach einer Woche wusste ich es. Es war einer der größten Fehler, die ich je gemacht habe.«
»Und was hat dich dazu gebracht, sie zu verschenken?«
»Ich wollte sie nicht mehr sehen. Was sollte ich machen?« »Sie waren schön, weißt du. Es waren sehr gute Fälschungen«, sagte Julius.
Ich wachte auf. Ein wenig Licht drang vom Park durch das offene Fenster herein, und ich konnte über mir die Umrisse ihres Gesichtes erkennen.
»Gehst du weg, Mami?«
»Ja, ich gehe weg. Ich lass dich nachkommen, Spätzchen. Nanny kommt bald und holt dich ab.«
»Fährst du mit dem Zug?«
»Mit dem Bummelzug, nehme ich an.«
»Wohin fährst du denn?«
»Nach England.«
»In England ist es gut, nicht? Nanny hat es gesagt.«
»Im Augenblick scheint mir vieles dafür zu sprechen.«
»Werde ich in England bei dir sein?«
»Ja, aber jetzt musst du schlafen.«
»Versprochen?«
»Versprochen«, sagte meine Mutter. Aber Nanny kam nie. Mein Vater fand einige Briefe in einem Buch, schickte sie an die Anwälte und meine Mutter bekam das Sorgerecht für mich nicht. Später schrieb mir mein Vater einen Zettel mit der Bitte, ihren Namen in seiner Gegenwart nie mehr zu erwähnen. Das kränkte mich, denn ich hätte es sowieso nicht getan. Ihr Zimmer, das mit dem Bild darin, blieb verschlossen. Den Sommer überlebte ich mit meinem Vater in unserem Haus in Baden und im Winter bei Großmama Merz in der Vossstraße. Jetzt fuhr ich zusammen mit meinem Vater in seinem Automobil dorthin. Er sagte, wir seien ruiniert und könnten uns Fahrkarten für die Eisenbahn nicht mehr leisten. Er sprach oft von unserem Ruin und es gab tatsächlich gewisse Anzeichen. Er hatte die Pferde verkauft und weigerte sich, für die Dienstboten Bier zu beschaffen. Stattdessen sollten sie die Weine auftrinken. Und bald hatte ich keine Kleider mehr. Schürzen und Kittel seien das Beste für kleine Kinder, sagte er, und mir war es recht. Wir hatten kein Personal aus dem Dorf mehr. Mein Vater ließ Leute aus Frankreich kommen und verbot ihnen, mit den Leuten im Ort zu sprechen. Dabei kämen sie nur auf revolutionäre Gedanken, erklärte er mir. Wenn wir Sachen brauchten, die geliefert werden mussten, bestellte mein Vater sie aus einem Katalog und sie kamen in Paketen. Unser Hausdiener hatte uns schon sehr bald verlassen, angeblich um zu heiraten, aber ich glaube, er vermisste meine Mutter. Ich bekam keine neue Nanny. Von nun an kümmerte sich eines der Dienstmädchen um mich. Mein Vater ging immer noch auf Auktionen.
Die neuen Diener sagten mir, wir seien nicht wirklich arm. Ich wusste, dass mein Vater für seine Märzerbschaft eine Regelung gefunden hatte und dass wir auch von einem Teil des Geldes lebten, das ihm sein Bruder Johannes hinterlassen hatte. Wenn wir auf dem Land waren, aßen mein Vater und ich immer zusammen. Er erzählte mir, was er als kleiner Junge gemacht hatte, und sprach über Möbel. Auch über Obstbäume und Gemüse wusste er Bescheid und darüber, wie man Wein anbaut, und er brachte es mir bei. Es war nie still, wenn wir zusammensaßen, aber ich fand es schwierig, das Wort an ihn zu richten. Sein Asthma machte ihm in diesen Jahren viel zu schaffen, und ich wusste, dass er sich deswegen Sorgen machte. Henrietta kam nicht mehr mit uns aufs Land. Großmama fühlte sich einsam, deshalb blieb Henrietta nun die ganze Zeit bei ihr. Mein Vater sagte, es sei viel besser so. »Ich hoffe, du vertraust niemals einer jungen Frau«, sagte er zu mir. Später blieb Henrietta auch deshalb weg, weil sie sich verlobt hatte, mit dem Geiger, der früher mit Sarahs jüngerer Tochter verlobt gewesen war. Zuerst sagte Sarah, es sei ein Segen, und dann sagte sie, es sei keiner, weil ihre Tochter nämlich mit einem anderen jungen Mann weggelaufen war. »Er ist noch schlimmer, falls das überhaupt möglich ist«, sagte sie. Von Sarah sahen wir nicht viel. Sie kam nicht mehr so oft in die Vossstraße, aber Edu erschien jeden Tag. Mein Vater hatte eine Abneigung gegen Sarah entwickelt. Er nannte sie eine falsche Freundin, die uns allen viel Unglück gebracht habe. Sarahs ältere Tochter machte eine Ausbildung als Krankenschwester. Edu sagte, Sarah sei darüber sehr betrübt, meinte aber, sobald ein junger Mann auftauchte, wäre es damit vorbei. Doch Sarah sagte, junge Männer würden nur wegen der anderen auftauchen. Ich erfuhr auch, dass Sarah Edus Schulden bezahlt hatte. »Warum denn nicht?« hatte sie gesagt. »Sollen sich die alten Glücksritter ruhig ein bisschen wundern. Ich bin in letzter Zeit anscheinend derart reich geworden. Da hat es einfach keinen Sinn, dass ich mich noch länger weigere. Ich weiß gar nicht, warum ich je damit angefangen habe.« Jeden Tag, wenn ich nach unten kam, um Großmama Merz guten Morgen zu wünschen, sagte sie zu mir, »Wann werden wir denn deine schöne Mama wiedersehen, Liebes? Ich vermisse sie sehr.« Da mein Vater um diese Tageszeit selten unten war, machte es mir nicht viel aus. Ich wurde nicht in die Schule geschickt. Mein Vater wollte das nicht. Eine Zeit lang hätte es für mich vielleicht auch unangenehm sein können. Meine Tante Clara behielt recht, der Bernin-Brief, wie er bald genannt wurde, und der Selbstmord von Gustavus Felden entfachten neues Interesse. Offenbar kamen die Leute zu der Ansicht, Feldwebel Schale gehöre wirklich nicht mehr ins Gefängnis. Die Behörden waren den Ärger leid. Ein neues Verfahren wurde nicht eingeleitet, aber Feldwebel Schale wurde begnadigt und freigelassen. Tante Clara sahen wir nie. Im November 1913, während einer Fahrt im Auto nach Berlin, holte sich mein Vater eine Bronchitis. Wir erreichten die Vossstraße, aber die Bronchitis verschlimmerte sein Asthma und das Asthma schlug ihm aufs Herz. Er atmete nicht, er rang nach Luft und je mehr er rang, desto schwerer wurde es für ihn. Er bekam Morphium, das die Verkrampfung lösen sollte, aber wenn er ruhig lag, nahm ihm die Bronchitis den Atem. Dann kam eine Lungenentzündung dazu. Er wollte nicht sterben und war sich doch sicher, dass er sterben würde. Und diese Wochen müssen sehr schrecklich für ihn gewesen sein. Mir machte das alles große Angst. Und ich versuchte, meinen Vater so weit wie möglich zu meiden. Emil und die Diener halfen mir dabei. Als er mich zuletzt zu sich rief, bin ich nicht gegangen. Er wurde in der Gruft der Merz bestattet, neben Melanie, seiner ersten Frau. Bald darauf hieß es, ich würde zu meiner Mutter gebracht. Ich sollte an der holländischen Grenze abgeholt werden und eine der früheren Gesellschafterinnen von Großpapa Merz sollte mich auf dem deutschen Teil der Reise begleiten. Als sich herausstellte, dass meine Mutter selbst mich abholen würde, erbot sich Marie, mit mir zu kommen. Marie und ich, wir waren beide in Schwarz, als wir auf dem Grenzbahnhof eintrafen.
Wir betraten den stickigen Wartesaal, aber meine Mutter war nicht da. Nach einiger Zeit gingen wir wieder nach draußen. Es war sehr kalt. Schon aus dem Zug hatten wir gesehen, dass es schneite.
»Immer zu spät«, sagte Marie, aber in ihrer Stimme klang Freude mit.
Dann war sie da.
»Frau Baronin sind so schön wie immer«, sagte Marie.
Meine Mutter beugte sich vor und gab ihr einen Kuss. Sie trug einen Pelz und einen kleinen Schleier. In meiner Vorstellung war Marie kräftig und rund, meine Mutter dagegen klein und schmal. Jetzt sah ich, dass es nicht so war. Marie war gebrechlich und alt.
»So viel, wie du anscheinend geglaubt hast, können einem Dry Jahre denn doch nicht anhaben«, sagte meine Mutter zu ihr. »Aber mir wäre es lieb, wenn du mich Trafford nennst. Wie früher in Spanien, erinnerst du dich?«
»Ach, Spanien«, sagte Marie.
»Oh, Miss Trafford.«
»Na, vielleicht nicht unbedingt Miss«, sagte meine Mutter und wandte sich mir zu.
»Lass dich ansehen. Sprichst du noch Englisch, Spätzchen?«
»Nein, ja, ich weiß nicht«, sagte ich und stellte fest, dass ich es noch konnte.
»Was sind denn das für Kleider?«
»Nur weil sie neu sind, sonst ziehe ich sowas nicht an.« Wir gingen zu einem anderen Bahnsteig. Viel Zeit blieb uns nicht.
»Ich habe einen Brief von Frau Edu mitgebracht, gnädige Frau«, sagte Marie.
»Oh, gib ihn mir. Wie geht es ihr?«
»Sie wird älter, wie wir alle. Wenn Sie mich fragen, gnädige Frau, ich glaube, der Tod des Herrn Baron hat sie sehr betrübt.«
Meine Mutter setzte sich in ein Abteil und las den Brief, während sich Marie um meine Sachen kümmerte.
»Ich muss ihr antworten. Spätzchen, hast du Notizbuch und Stift dabei, wenn du auf Reisen bist?«
»Na, ich hab's mir schon gedacht.« Sie öffnete ihre eigene Tasche. Der Schaffner schlug die Türen zu.
»Ach, macht nichts«, sie trat ans Fenster.
»Bestell Sarah liebe Grüße von mir, ja?«
»Ach, und dann muss ich ihr eine Frage beantworten. Marie, kannst du dir das merken?«
»Sag doch bitte, Frau Edu, mit lieben Grüßen von mir, dass die Briefe, die man gefunden hat, im Briefwechsel von Gustave Flaubert gesteckt haben. Es waren Briefe in spanischer Sprache ohne Bedeutung für mich. Hast du verstanden? Unwichtige spanische Briefe. Ich habe sie selbst dort hineingelegt, weil ich dachte, Jules würde nie lesen.«
Wir fuhren schon. Ich stand noch auf dem Trittbrett und umarmte Marie.
Sag ihr auch, darin hätte ich mich geirrt«, rief Caroline.